Also schön zu hören, ich bin das Schwarzbrot. Nein, ich bin nicht das Schwarzbrot. Werde ich nie sein, will ich auch gar nicht sein. Es gibt nur einer, der von sich sagt, er ist das Brot. Und das verkündigen wir. Ich möchte kurz was sagen, was ich eigentlich gerade vorhatte. Und trotzdem denke ich, ist es vielleicht für den einen oder anderen dran. So aus dem Lobpreis heraus. Manchmal nimmt man ja gewisse Emotionen wahr, die da sind, der eine oder andere vielleicht mit sich bringt. Und ich möchte euch Hoffnung machen, bevor ich eine Predigt bringe, die uns herausfordert, aber auch viel Hoffnung macht. Hoffnung, da wo es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Ich war jetzt persönlich, wie gesagt, hatte es nicht vor, aber einfach um das zu zeigen, was Hoffnung bedeutet. Ja, heute von 13 Jahren, genau am 19. März, stand ich am Grab meines 2,5-jährigen Sohnes. Wo ist da die Hoffnung, bitteschön? Wenn man das fünfte Kind begräbt mit einem Alter von 2,5 Jahren, wo ist da bitteschön die Hoffnung? Entschuldigung, dass ich so einsteige. Aber ich kann heute sagen, heute liegt kein Schatten, zumindest kein großer, kein dunkler Schatten über meiner Seele diesbezüglich. Ich bin versöhnt mit Gott. Ist es nicht die Hoffnung, die uns trägt? Ich werde ihn eines Tages wiedersehen. 2,5 Jahre sind besser als nichts. Und ihm wurde vielleicht viel erspart. Er war behindert. Ich sage jetzt das nicht, um Mitleid oder sonst was zu kriegen, sondern ich möchte es hineinsprechen, weil ich gerade das Empfinden hatte, der ein oder andere ist da heute Morgen und ist überwältigt vielleicht von Trauer, von Dinge, wie auch immer. Und meine Trauer und deine Trauer kann man nie vergleichen. Aber eins kann man vergleichen. Wir haben ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben ein und dasselbe Licht. Wir haben ein und dieselbe Zukunft, wenn wir an denselben Vater im Himmel glauben. Und deswegen, egal wo du gerade bist, egal wie du dich fühlst, egal was in dir vorgeht, auch über das, was ich jetzt versuchen zu predigen werde, möchte ich, dass über allem diese Hoffnung steht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Hoffnung bist. Und du sagst in den Psalmen so oft, dass du für den Hoffnung hast, der keine Hoffnung mehr hat. Und ich danke dir, dass wir ein Zeugnis dessen sind. Viele von uns sind ein Zeugnis dessen, dass du real bist, dass dein Trost real ist, dass du mit uns bist. Dass du eine Zukunft für uns hast, die weit herrlicher und weit größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und darüber preise ich dich in Jesu Namen. Amen. Bernhard, Entschuldigung, ich den Gain vielleicht doch ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, ein bisschen zu laut. Ist es okay? So, ich begrüße euch alle zu der heutigen Vorlesung. Liebe Studenten der Weisheit, liebe Studenten der Wahrheit, liebe Studenten des Wortes Gottes. Oder seid ihr wegen was anderes kommen? Wegen was seid ihr gekommen? Ihr wolltet keine Vorlesung hören, gell? Nein, eigentlich nicht. Okay. Tut mir leid, ich halte heute eine Vorlesung. Eine ganz trockene Vorlesung. Eine ganz langweilige Vorlesung vielleicht, aber ich halte eine Vorlesung. Wisst ihr, warum Vorlesungen gehalten worden sind? Ganz einfach. Weil die ersten Leute, die in der Vorlesung waren, die konnten nicht lesen. Die hatten nicht das Vorrecht wie du und ich, dass wir selber nachschauen konnten, stimmt es oder stimmt es nicht, was der davon erzählt. Also, jetzt hast du noch Zeit, die Vorlesung zu verlassen, weil ich halt heute eine Vorlesung. Aber du darfst dich jederzeit verlassen. Vielleicht ist es so langweilig, dass du sagst, oh, zum Glück musste ich nie studieren in meinem Leben. Ich glaube, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat zu predigen, deswegen stehe ich hier vorne und deswegen trage ich mich auch ein, auch dann, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich predigen soll. Wenn Gott eine Gabe gibt, dann gibt eine Aufgabe. Ja, zu jeder Gabe gehört eine Aufgabe. Auch du hast Gaben, dann frag mal, was ist deine Aufgabe vielleicht? Aber das ist nicht mein Thema heute. Dann frage ich so eine Woche oder zwei Wochen vorher, spätestens den Tag davor, frage ich, Herr, jetzt soll ich langsam mal wissen, was ich predigen soll. Weil die morgen, Leute kommen morgen zu einer Vorlesung. Die wollen nicht nur gut unterhalten werden mit guten Witze und guten Erzählungen. Die wollen Schwarzbrot haben, sagte man mir. Vielleicht auch nicht alle. Okay, ich glaube, dass Gott zu mir ganz gewöhnlich dieses Mal geredet hat. Ich glaube es einfach. Und deswegen habe ich zu meiner Tochter gesagt, selbst wenn hier da vorne ein Esel stehen würde, Gott kann durch einen Esel reden. Wenn alles langweilig ist, was ich euch heute Morgen erzähle, no problem. Erwartet es vom Heiligen Geist. Da kann einen Satz sagen, der mitten ins Herz trifft, durch einen Esel oder durch mich, das ist völlig egal. Deswegen bin ich entspannt beim Predigen. Ihr müsst mich halt aushalten. Ich habe einen Artikel gelesen und zufällig eine Sendung gehört und die hat mich inspiriert. Ah, das tut noch nicht. Macht nichts. Dann müssen wir es anders machen. Nur die Frage, wie? Anschalten wäre auch eine gute Sache, oder? Also. Ich halte heute eine Vorlesung über die Geschichte. Schon wieder. Ich glaube, das wäre das Fach, das ich mich nochmals interessieren würde, wenn ich studieren würde. Obwohl ich nie Latein hatte, aber Geschichte kann faszinierend sein. Und da ich kein Geschichtslehrer bin, müsst ihr es halt über euch gehen lassen, dass ich jetzt so ein Semi-Geschichtslehrer heute bin. Wir schreiben das Jahr 63 vor Christus. Die Römer sind im Anmarsch. Die Römer belagern das damalige Israel. Und die Belagerung hält über 400 Jahre an. Also wenn du denkst, wir leben in einer schwierigen Zeit, forget it. Vergess es wirklich. Das Volk der Juden weiß, was Verfolgung heißt, weiß, was es heißt, in schwierigen Zeiten zu leben. Und wir wissen auch von unserem Herrn Jesus Christus, dass er leider ankündigen musste, es bleibt nicht bei der Besatzung der Römer, es wird nur schlimmer. Jeder Stein, den ihr seht in diesem Tempel, wird abgerissen werden. Und wir schreiben nun das Jahr 66 bis 70 nach Christus. Und da geht in die Geschichte dieser Begriff ein jüdischer Krieg. In diesen Jahren findet ein brutaler Krieg statt, weil es die Römer satt haben mit den Zeloten, mit den aufsässigen Juden. Die mussten jetzt endgültig vom Boden verwischen. Die Geschichte der Israeliten muss ausgelöscht werden. Nichts mehr darf in Zukunft daran erinnern, dass es dieses Volk jemals gab. Naja, wenn ihr glaubt, es war nur so dahingesagt, dann müsst ihr die Geschichte studieren. Jerusalem fiel im Jahr 70 bis 73, genau habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Jeder, der fliehen wollte, wurde gefasst und sofort gekreuzigt, ohne Gerichtsverhandlung. Und 1000 circa haben es geschafft zu fliehen. Wohin sind sie geflohen? Sie sind geflohen, was man heute noch in Israel besuchen kann, auf die Festung Masada. Zeloten vor allem, also Widerstandskämpfer, Befreiungskämpfer. Leute sagen, lieber sterbe ich, als dass ich meinen Glauben aufgebe. Manche auch Fanatiker, manche vielleicht auch falsche Fanatiker. Möchte ich gar nicht beurteilen. Aber die Römer schickten, ratet mal, wie viele Soldaten die Römer schickten. So, 10.000. Da kennt sich aus in der Geschichte. 15.000 Soldaten. 15.000 Soldaten, nee, nicht 1.000 Soldaten, sondern da waren Kinder dabei, da waren Frauen dabei, da waren Alte dabei, da waren Familien dabei. Nehmen wir mal an, 200, 500 Zeloten, die kämpfen konnten, der Rest waren Schwache. Rom sagte, das muss zu Ende geführt werden. 5.000 belagerten diese Festung. Der Vorteil war, da gab es viel Wasser, viel zum Essen. Man hat es in welchen ausgehalten. Aber, wie man hier sieht, die haben eine Rampe gebaut und gesagt, kein einziger darf überleben. So, was macht man in der Situation? Entschuldigt, wenn ich heute gleich so steil einsteige. Aber das ist das einzige, nein, ich habe es auf dem Herzen gehabt, ich muss mich nicht entschuldigen. Einer, ihr Anführer, der Anführer, sagt am Abend, bevor es klar wird, wir werden den nächsten Tag nicht überleben. Dieses Zitat ging in die Geschichte ein. Ungeschändet sollen unsere Weiber sterben, ohne die Knechtschaft gekostet zu haben, unsere Kinder. Möge unser Sterbekleid der Ruhm sein, Doppelpunkt. Sie haben sich die Freiheit nicht rauben lassen. Ist das Freiheit? Es ist Freiheit. So sage ich. Nicht eine Freiheit, die Gott uns eigentlich zusteht oder die Gott für gut heißt, aber es ist Freiheit. Die Geschichte sagt, dass alle sich selber umgebracht haben, beziehungsweise 10 Männer wurden ausgewählt. Jetzt denken wir die Römer, jetzt haben wir es doch geschafft. Aber die Juden sind zäh. So zäh wie manche Schwaben. Vielleicht schon noch zäher. Der Widerstand ging weiter. Es gab einen zweiten jüdischen Krieg, Bar Kochba-Aufstand. Und erst im Jahre 135 haben dann die nachfolgende Kaiser zu Ende gebracht, fast zu Ende gebracht, was das Ziel war, alles Jüdische auszurotten. Alles, was jemals an einen Gott Israels erinnert, auszurotten. In Zukunft wird es keinen Juden und keinen Staat Israel mehr geben. Das war das Ziel. Und deswegen wurde die Provinz vom Kaiser Hadrian nicht mehr Judäa genannt, sondern Syria Palästina. Bis dahin war es bekannt im Nahen Osten unter das Land der Juden, Israel, Nachkommen Abrahams. Das sollte die zukünftige Generation nicht mehr wissen. Jetzt frage ich euch, wer von euch hat schon mal was von Israel gehört? Dumme Frage, ich weiß. Ja, aber das müsst ihr jetzt mal in Schule gehen und fragen, habt ihr schon mal was von Israel gehört? Ich würde sagen, ja. Aber warum denn? Welches andere Volk, und das ist ja nicht das einzige Volk, dem dieses Schicksal unterlaufen ist. Es gab andere Völker, die gibt es nicht mehr auf dieser Erde. Es gibt zwar noch Ruinen davon, die Geschichte erzählt trotzdem davon. Aber warum ist es der Finsternis nicht gelungen, das jüdische Volk und ihre Geschichte auszulöschen? Das ist heute die Frage. Und ich habe euch heute eine Antwort drauf. Das ist nur meine Meinung drüber, aber vielleicht sagt auch Gott was zu euch. Der Artikel, und ich werde deswegen heute eine Vorlesung halten, weil ich tatsächlich viel vorlesen werde, weil das so gute Zitate sind, die man nicht besser ausdrücken kann. Der Artikel von einer Frau Hausammann geschrieben in einer Zeitschrift namens Focus sagt dazu Folgendes. Ein einzelner Mann, Jochanan ben Zakkai, machte sich im Jahre 135 daran, das geistige Bestehen Israels in Zukunft sicherzustellen. Mitten in der Not schuf er einen kleinen Ort namens Jabne. In aller Stille und zusammen mit überlebenden Freunden, Schülern, Gesetzeslehrern und Pharisäern ein Lehrhaus. Ein geistiges Zentrum und rettete damit die mündliche Lehre des jüdischen Gesetzes, das später als Mishnah schriftlich festgelegt wurde. Weiter. War zu spät, Entschuldigung. Ich sehe es hier immer eins früher. Also, wenn ihr wollt, dürft ihr mitlesen oder auch zuhören oder beides. Weiter schreibt sie, ein ganzes Volk vor Ort und in der Diaspora unterstellte sich ab da der Führung von Gelehrten. Nicht Herkunft oder Titel, nicht Beziehungen oder materielle Wohlstand entschieden fortan über das Ansehen eines Mannes in der Gemeinde, sondern einzig und allein seine Fähigkeiten und Leistungen auf geistigem Gebiet. Jedermann gleiche, welche Herkunft oder welchen Berufsstand es frei, Gelehrter zu werden, Rabbi und Träger der Autorität, Gleichzeitig und fast nebenbei entstand ein Erziehungswesen, das, wie der Historiker Cecil Roth schrieb, eine Vollkommenheit erlangte, die in Europa erst im späten 19. Jahrhundert erzielt wurde. Damit war der unverrückbare Grundstein für den Aufbau der inneren Autonomie des Judentums gelegt. Ich müsste heute eigentlich eine 3-stündige Vorlesung halten, um das alles zu verarbeiten. Aber ich vertraue darauf, dass genügend hängen bleibt, was wichtig ist für dich, für mich, für uns als Gemeinde. Als ich das gelesen habe, musste ich an den Vers in Hebräer denken. Der Zeit nach müsstet ihr alle schon Lehrer sein, schreibt der Schreiber im Hebräerbrief. Ihr alle, hallo, ihr, ja, ihr, die ich euch gerade anschaue, ihr alle müsstet der Zeit nach Lehrer sein. Keiner kann sich zurücklegen und sagen, ich bin erst seit einem halben Jahr Christ. Ist jemand da, der seit einem halben Jahr Christ ist? Du brauchst noch kein Lehrer sein. Und alle anderen müssten der Zeit nach Lehrer sein. Mein Thema lautet heute der vergessene Auftrag. Sehr ermutigend, gell? Ich finde es ermutigend, weil ich schaue nach vorne. Ich will, dass das, was verloren gegangen ist, wieder entdeckt wird und in der Kraft Gottes ausgeführt wird. Ich zitiere weiter. Die Strahlkraft, die von dem geistigen Zentrum im ehemaligen Israel in alle Welt ausging, kann gar nicht überschätzt werden. Nach dem Vorbild dieser Akademie werden auch in anderen jüdischen Gemeinschaften Lehrhäuser gegründet, die zum Teil zu weithin berühmten Hochschulen wurden. Keimzellen des Wissens und der Bildung, die ein über die Erde verstreutes Volk verbannt. Und überall, wo Juden lebten, leben sie in Gemeinschaften, deren Zentrum ihr Glaube und ein blühendes Bildungswesen waren. Ihre religiösen und rechtlichen Angelegenheiten, die ihr Leben gleichsam durchdrangen und umschlossen, regelten sie intern. Gleichzeitig waren sie in sämtlichen Bereichen vollkommen in das jeweilige Heimatland integriert und lebten getreu der Weisung, der Stadt Bestes zu suchen. Sie waren hoch angesehene Handwerker, Kaufleute, Amtsleute, Wissenschaftler und so weiter. Die Grenze zum Rest der Welt war ihre aufs Engste mit dem Glauben verknüpfte innere Autonomie. Wo ist deine, wo ist meine Grenze zu dieser Welt? Wo ist die Grenze in unserer Gemeinde? Wer legt die Grenze fest, wo man sagt, stopp, bisher und nicht weiter? Oder laufen wir einfach hinterher, weil es bequem ist oder einfacher ist? So, ihr habt bestimmt erkannt, was mein Thema heute ist. Was ist der vergessene Auftrag? Was meint er? Doch, so viel? Ich habe Lehrer vor mir, Entschuldigung, die könnten das wissen. Das ist jetzt gemein, ihr wisst nicht, was. Das Evangelium zu verkündigen, knapp daneben ist auch vorbei. Aber das ist ein wichtiger Auftrag. Der Staat Bestes zu suchen. Nein. Was ist der vergessene Auftrag? Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern alle Welt. Ja, es kommt in die Richtung. In Gemeinschaft leben. Naja, es zeigt, es ist ein vergessener Auftrag.
Die Welt durchdrängen mit Weisungen.
Ich sehe schon, ihr ist nicht so einfach, als zu sagen, Jesus ist die richtige Antwort. Es ist ein vergessener Auftrag. Und ich sage es eigentlich ein Stück weit mit einer Traurigkeit, weil wir was extrem verpasst haben. Ich lese es vor und vielleicht kommt es euch dann. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Was war das für ein Auftrag? Lehre. Wow. Ja, und das griechische Wort kann man beides nehmen. Ich habe deswegen mit Absicht Luther genommen. Bei Luther steht zweimal Lehren drin, bei allen anderen heißt es, mache zu Jüngern und im zweiten Fest lehret sie alles zu halten. Genau. Und da ist jetzt die Frage, was heißt mache zu Jüngern? Wir müssen hier nicht zustimmen in dem, was ich sage. Und ich bin jetzt in einem Vorsprung, ist immer so, der Lehrer, der lehrt, der doziert, ist immer ein bisschen im Vorsprung. Das ist das Buch, das mich dazu inspiriert hat. Es gibt seit letzter Woche auch auf Deutsch Auszüge davon. Wer es interessiert, darf es gerne lesen, leider nur auf Englisch, aber wie gesagt, die deutsche Version ist im Kommen. Ich glaube, schauen wir nochmal zurück, was hat die Israeliten zum Überleben gebracht? Was war es? Was war es? Natürlich können wir sagen, Gott. Natürlich war es Gott. Aber Gott hat Menschen gebraucht. Und was hat er gebraucht dazu? Ein Plan? Eine Gabe? Was war es? Geistige Lehrer. Gelehrte. Sonst kann man ja sagen, es war bei den Juden. Das muss ja bei den Christen nicht so sein. Aber wenn wir das ernst nehmen, mache zu Jüngern, da sind wir uns ja einig drüber, das steht drinnen. Dann ist die Frage, wie macht man zu Jüngern? Und ich bin der Überzeugung, der vergessene Auftrag ist Bildung. Die Kirche hat eigentlich den Auftrag, Nationen zu Jünger zu machen. Sie zu lehren. In was bitteschön zu unterlehren? Nur darüber, dass Jesus gestorben ist, im Kreuzen für uns gestorben ist? Ja, unbedingt, aber nicht nur. Das Buch erzählt, und deswegen hat mich das inspiriert von dem Artikel, es gab zwei Bildungsrevolutionen in der Geschichte, deswegen heute Geschichtsunterricht. Die erste Revolution fand ungefähr 800 nach Christus durch König Karl dem Großen statt. Er hat es begriffen, dass wenn wir Gott nachfolgen wollen, er hat sich bekehrt, dann soll auch sein Volk sich bekehren. Und er hat eine super Idee in Anführungsstrich. Was glaubt ihr, was der für eine Idee hatte, dass sein ganzes Volk, also er war Kaiser des Römischen Reiches damals, des Deutschen Römischen Reiches, glaube ich, war es. Was hatte der für eine Idee? Es ging ein Erlass. Der Erlass war nicht so spaßig. Der Erlass war, es müssen sich alle taufen lassen. Komma, bei Todesstrafe. Das ist auch eine Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Aber er hat zum Glück einen weisen Mann gehabt, einen Philosophen Alkuin. Er überzeugte, muss ich kurz richten, was ich lese, dass diese Politik aufzugeben und sagte, der Glaube ist ein freier Willensakt, kein erzwungener Akt. Man muss an das Gewissen appellieren und darf es nicht mit Gewalt zwingen. Man kann Menschen zwingen, sich taufen zu lassen, aber man kann sie nicht zum Glauben zwingen. Wohl dem, der solche Berater hat. Und er erinnert ihn an den Gelehrten Bonifatius, der wohl gesagt haben muss, bekehren heißt belehren. Woher soll denn bitte jetzt jemand kommen, der seit 3 Monaten Christ ist? Von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was die Wahrheiten Gottes sind. Die, die im Osten gelebt haben, Sebastian und seine Familie, die können vielleicht was davon erzählen. Im Osten war es auch das Ziel, alles auszurotten, was auf Gott hinweist. Das war das Ziel des Kommunismus, zu sagen, das ist alles Irrglaube. Also wir müssen gar nicht so weit zurück in die Geschichte. Was haben wir? Ich fange nochmal anders an, um beim Karl dem Großen zu bleiben. Das war die erste große Erweckung des Schönen, sage ich mal so. Die Bekehrung, die Belehrung über die Wege Gottes hat dazu geführt, dass Literatur, Kunst, Architektur, vieles Schöne das Leben durchdrungen hat und alles hat auf Gott hingewiesen. Wenn wir also sehen, dass eine Bekehrung nur darin besteht, komm nach vorne und übergebe dein Leben Jesus, dann ist alles Paletti, dann haben wir einen Fehler gemacht. Und den Fehler haben wir, ich sage es wir, als Leib Christi die letzten 150 bis 200 Jahre gemacht. Wir dachten, das einzige Ziel besteht darin, sie zu der Bekehrung zu rufen. Bekehrte zu machen. Und dann der Rest wird schon funktionieren. Und dann kommt noch die Himmel. Auch nur vorher kommt die Entrückung. Ich bin dann weg, wenn es so schlimm wird. Es entstanden aus diesem Hunger, die Bibel besser zu verstehen, entstanden Universitäten. Da wurde Medizin gelehrt, Philosophie gelehrt, Sprachen gelehrt. Und Mangalwadi schreibt, die Reflexion über die göttliche Offenbarung, und das ist der große Unterschied zu heute, heute wird es nicht mehr als göttliche Offenbarung gesehen, sondern als menschliche Vernünftelei, war die Königin aller Wissenschaften. Sie rechtfertigte den Gebrauch der Vernunft, die das Abbild Gottes im Menschen ist. Sie gab jeder intellektuellen Disziplin und dem Leben selbst einen Sinn. Denn die Bibel fordert die Gläubigen auf, über das, was sie sagt, nachzudenken, anstatt blind zu glauben. Was ist, wenn Schulen, auch Bibelschulen, zu Stätten der Indoktrination werden? Ist das die Freiheit, die wir suchen? Hieß es nicht so in meiner Zeit, wenn du in die Kirche gehst, dann musst du den Verstand abschalten. Ja, weil die glauben bloß alles, was der Pfarrer ihnen sagt. Jetzt sehen wir manchmal im anderen Extrem, ich glaube gar nichts mehr, was der Pfarrer sagt. Auch das muss nicht richtig. Jetzt kommt's. Das Motto der Universität Harvard lautete Veritas Christo et Ecclesia. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet dies, dass die Universität gegründet wurde, um den Studenten zu helfen, die Wahrheit über Christus und die Kirche zu suchen. Was wäre das, wenn das über unseren Gemeinden heute stehen würde? Wenn das über unseren Schulen stehen würde? Ich bilde aus, um die Wahrheit zu suchen. Ich habe mal einen Spruch gelesen, dem ich nicht ganz zustimme, aber im Wesentlichen schon. Der heißt, begebe dich mit denen zusammen, die auf der Suche nach Wahrheit sind. Und halte dich von allen fern, die glauben, die Wahrheit gefunden zu haben. Das würde ich nicht unterstreichen, weil wir glauben an eine Wahrheit, die größer ist als eine Vernünftelei oder eine Erkenntnis. Aber ich bin hoffentlich immer noch ein Suchender. Wenn ihr von mir das Empfinden habt, der da vorne steht da oben und meint alles zu wissen, dann holt mich bitte runter. Und zwar ohne Verlust. Runterholen. Und jeden anderen auch, der meint, er allein hätte das Wissen. Die zweite Bildungsrevolution, die ist schon bekannter. Da sind wir stolz drauf, dass es ein Deutscher war, Martin Luther. Martin Luther schreibt im Jahr 1520 einen offenen Brief, das heißt so, einen offenen Brief an den christlichen Adel deutscher Nation über die Reform des christlichen Standes. Wow, ein langer Brief, Titel schon, ja. Warum schreibt er den Brief? Weil mittlerweile 500 Jahre später die Universitäten nicht mehr primär die Wahrheit suchten, sondern sie waren schon kompromittiert. Es ging schon wieder um Macht, um Geld, um Einfluss, um Ansehen, um Ehre. Kommt uns das irgendwo bekannt vor? Und er wusste, wenn der Glaube eine Veränderung einer Nation hervorrufen soll, dann muss ich die Universitäten ändern. Weil in den Universitäten wird gelehrt, was wegweisend ist. Und er wusste, ich muss den Schülern das Lesen beibringen. Und zwar allen. Jeder Einzelne von klein bis groß muss lesen. Warum muss er lesen? Wo ist eure Bibel? Um selbst zu denken. Genau. Genau. Er hatte es also gewagt, die Wahrheit des Wortes Gottes in die Hände von Kindern zu geben. Und sagt, denkt selber drüber nach. Und deswegen kam es zu Revolution und Krieg, weil die da oben das nicht wollten, dass wir selber nachdenken. Dass wir eigenständig denken, dass wir eigenverantwortlich denken, dass wir autonom denken und sagen, wir gehorchen Gott mehr als dem anderen. Und das kann man nur, wenn man die Bibel selber liest und nicht nur einem Pfarrer oder sonstigen Führer hinterherläuft. In diesem Buch, das ich euch vorgestellt habe, zitiere ich: In einigen Kapiteln dieses Bandes wird erläutert, wie der Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, Gelehrte zu Reformern machte. Sie setzten ihre Karriere und ihr Leben aufs Spiel, um für Wahrheiten einzutreten, die schließlich zu den Glaubensgrundlagen der modernen Welt wurden. Ein offensichtliches Beispiel einer solchen Wahrheit ist die der Gleichheit der Menschen. In Luthers offenen Brief wurde diese Wahrheit zur göttlich geoffenbarten Grundlage der Bildung für alle. Der Glaube, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, war in keiner Kultur jemals eine Selbstverständlichkeit. Und wisst ihr, das ist unser Hauptproblem im Moment. Weil gleich geschaffen heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Gleich geschaffen heißt, wir haben einen Schöpfer. Das Leben ist uns nicht gegeben, es wurde uns anvertraut. So, und die linken Politiker und Rechten, was auch immer, wollen uns glauben zu machen, wir müssen alle gleich sein. Die wollen die Idee Gottes übernehmen, aber ohne einen Gott, ohne über einen Schöpfer. Wird alles gleich gemacht, egal ob Mann oder Frau, divers, was auch immer, müssen alle gleich. Nein, wir haben einen gleichen Schöpfer und der hat uns unterschiedlich gemacht. Aber diese Wahrheit war zur Zeit Luthers revolutionär. Und nicht nur zur Zeit Luthers. Sag das mal bitte schön im Iran und im Irak. Wir Frauen sind gleich gemacht. Was passiert euch? Wir nehmen es als eine Selbstverständlichkeit hin und wissen gar nicht, was es für ein Kampf war, dahin zu kommen, dass diese Wahrheiten des Wortes Gottes in die Gesellschaft angekommen sind. Lieber Timotheus, heute habe ich wenig Wort Gottes. Ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Ist das nicht schön? In einem gelehrten Buch einfach so eine schöne Ansprache. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das, dieses Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Warum höre ich so wenig Predigten über das, dass die Gemeinde der Grundpfeiler der Wahrheit ist? Ich höre seit 30 Jahren Heilung, Heilung, Heilung. Bekehrung, Bekehrung, Bekehrung. Entschuldigung, jetzt werde ich emotional. Ich weiß gar nicht, warum. Warum hören wir so wenig, dass die Gemeinde der Grundpfeiler der Wahrheit ist? Und Paulus nur sagt, wow, wie groß ist dieses Geheimnis? Hallo? Könnt ihr mal begeistert sein über das, was Gott uns anvertraut hat? Ich bin erschlagen, darf ich bitte rausgehen? Das ist mir zu anstrengend heute. Darfst du, bitte. Ich habe den Vorteil, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ich möchte euch nicht überfordern, aber ich möchte euch jetzt zeigen, was auch im Wort Gottes steht. Das ist doch nicht meine Idee und auch nicht von einem Mangel war das seine Idee oder wem auch immer. Aber nicht Proteste befreien, sondern allein die Wahrheit. Weil die Wahrheit etwas Geistiges ist. Das kannst du doch keine Atombombe ausrotten. Das kannst du durch keinen Vernichtungskrieg ausrotten. Das kannst du durch kein Volk ausrotten, niederhalten, die Wahrheit. Weil die Wahrheit, was ist bitteschön? Wie bitte? Eine Person. Und was für eine Person? Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. An was für Wahrheiten glauben wir bitteschön? Wir glauben an viele Erkenntnisse. Aber ich glaube an Jesus Christus als eine geistige und geistliche Realität, die durch nichts und niemand auszulöschen ist. Und wisst ihr, deswegen habe ich auch keine Angst, selbst vor einem dritten Weltkrieg. Das ist schlimm. Aber ich mache mir keine Sekunde Gedanken darüber, dass die Wahrheit deswegen ausgelöscht wird. Keine Sekunde. Und es macht mir Hoffnung zu sagen, egal wie schlecht die Welt ist, ich werde für die Wahrheit einstehen. Kommen wir zurück zu Masada. Überall, wo Juden lebten, leben sie in Gemeinschaften, deren geistliches Zentrum ihr Glaube und ein blühendes Bildungswesen waren. Oh, wie sehr wünschte ich mir das. Dass wir das schreiben könnten, überall, wo Christen sind, lebten sie in Gemeinschaften, deren geistliches Zentrum ihr Glaube und ein blühendes Bildungswesen waren. Wir können das bejahen oder auch nicht. Ich glaube, es ist was Wahres dran. Was sagt Jesus selbst darüber? Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Das ist so der Hammer. Ich liebe diese Bibelstelle so. Wow. Das ist ein Bekenntnis, das ist unverrückbar. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Das bringt mich zu einer einfachen Gleichung. Gott gleich Geist, gleich Wahrheit, gleich Wort, gleich Leben, gleich Freiheit, gleich unser Auftrag. Und wisst ihr, es ist manchmal anstrengend, sich vorzubereiten, zu graben in die Tiefe nach der Wahrheit, zu suchen. Aber was sie mich bringt, ist auf ein Fundament, das unverrückbar ist. Und wir leben in einer Welt, zack, 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 von einem zum anderen Event, von einem Klick zum nächsten Klick und wundern uns, wenn wir alle und vor allem unsere Kinder so schnell verführbar sind. Was sollen sie denn für ein Fundament haben, wenn es sich gar nicht mehr lohnt, nach einem Fundament zu graben, das die Wahrheit ist? Mittlerweile ist diese Wahrheit, dass wir alle gleich sind, nicht mehr geschätzt. Präsident Obama sagt wohl, das ist eine Erzählung. Und wenn wir nicht mehr das als Wahrheit sehen, sondern als eine Erzählung, dann wird es zum Mythos. Und dann bestimmt derjenige, der oben ist, der Politiker, der Präsident, die Klugen, bestimmen dann, was Wahrheiten sind und was nicht scheinbar. Und hier frage ich mich, können wir als Gemeinde nicht nur schimpfen, sondern können wir ihr mit der Wahrheit begegnen, auch mit unserem Verstand. Die dritte Bildungsrevolution hat ein Mann namens Michel Mangalwadi vor 10 Jahren gestartet. Und ich bin so froh, diesen Mann kennengelernt zu haben, weil er eine Vision hat über den dritten Weltkrieg hinaus. Beziehungsweise er hofft, dass es nicht kommt. Und zwar deswegen, weil wir den Auftrag wieder wahrnehmen, Menschen zu bilden, zu suchen, zu forschen, über die Wahrheit nachzudenken. Er schreibt Folgendes. Wahrheit war die Seele der westlichen Universitäten. Die Säkularisierung aber führte dazu, dass die übernatürliche geistliche Dimension der Wirklichkeit ausgeschlossen wurde und zwang so die Universitäten, ihre Suche nach Wahrheit aufzugeben. Sprache und Logik, Fantasie und Intuition sind aber Angelegenheiten des Geistes. Seit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft wissen die Philosophen, dass der menschliche Geist ohne Offenbarung die wahre Wahrheit nicht erkennen kann. Das heißt, die wissen schon, die haben es eigentlich erkannt, ihr Verstand allein kommt an die Grenze. Wir können mit unserem Verstand diese Dinge der Welt nicht erforschen. Das wissen die Gescheite. Und seit Kant haben sie das auch ganz offiziell festgestellt. Unser Verstand hat Grenzen. Die einzige richtige Reaktion wäre eigentlich darauf, es gibt einen, der ist größer. Es gibt einen, der ist Geist. Hallo, ihr geistige Wesen. Seid ihr noch bei mir? Ja? Wir kommunizieren von Geist zu Geist. Mit wem? Mit dem, den wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir streiten manchmal in unserem Kopf rum über den Verstand, über Erkenntnisse, über alles Mögliche. Aber die heutige Säkularisierung geht voll voran, weil keine mehr da sind. Wo sind die Pfarrer? Wo sind die Gelehrten, die aufstehen und sagen, ihr rennt gegen die Wand mit eurer Philosophie? Ich befürchte, wir selber haben es verloren. Wir begrenzen unser Christsein auf, einschließen, Jesus, hoffentlich komme ich morgen bald, dann bin ich alles los. Entschuldigt. Aber das nächste überspringe ich. Er schreibt, welche Vision er hat. Die lese ich jetzt vor. Stellen Sie sich vor, dass Studenten sich an anerkannten Universitäten und Schulen einschreiben, die Vorlesungen, herzlich willkommen, aber in der örtlichen Kirchengemeinde stattfinden. Die Hochschullehrer würden online in der Ortsgemeinde unterrichten. So könnten auch die ärmsten Studenten von den besten Lehrern der Welt lernen. Diese Bildungsrevolution des Reiches Gottes wird ein globales Netzwerk von Gelehrten und Fachleuten organisieren, um ein auf Wahrheit gegründetes Bildungsökosystem zu schaffen. Ideologien werden überprüft, ohne Wahrheit und Moral zu verletzen. Und Bildung wird nicht länger Indoktrinierung sein. Vielmehr wird sie geistige Aufgeschlossenheit bewirken für die Erkenntnis dessen, was wahr, schön, gut und weise ist. Fachbezogene Experten werden online Lehrpläne erstellen, bearbeiten, anpassen und übersetzen, vom Kindergarten bis zur Universität. Praktika in der Kirchengemeinde werden den Studenten helfen, berufliche Fähigkeiten und Führungsqualitäten zu entwickeln. Mikrofinanzierungen im Bildungsbereich werden die Kapazitäten von ressourcenarmen Kirchen zu Bildungszentren ausbauen. Vom Kindergarten bis zur Uni. Sagt Jesus, dass wir sie lehren sollen. Ich weiß, ich habe lang gerungen mit mir, ob ich das heute alles sagen soll. Ich befürchte, dass ich zu viel gesagt habe, zu viel über eure Köpfe hinweg gesagt habe. Aber ich glaube daran, an die Wahrheit des Wortes Gottes, dass wir einen Auftrag haben. Egal wie gut oder schlecht es einem gelingt. Wir haben den Auftrag zu lehren. Und das Neue Testament ist voll von Lehre. Jesus wurde als der Lehrer, der Meister, der Rabbi angesprochen. Er ging umher und lehrte. Das klammern wir meistens auch. Er ging umher und heilte. Ja, beides. Ich komme zum Schluss. Masada. Tragisch, oder? Und wir sind manchmal in der Gefahr, unseren Blick zu sehr auf das Tragische zu werfen. Deswegen habe ich das am Anfang meiner persönlichen Geschichte gesagt. Ich könnte jetzt verzweifeln und mein ganzes Leben über diesen 19. März darüber nachdenken. Es wäre wahr. Es ist ja wahr. Es ist ja geschehen. Ist ja nicht wegzuleugnen. Warum? Warum, Gott? Ich könnte verbittern, kriesgrämig werden. Wir haben alle Gründe. Wir könnten mir nicht wegdiskutieren, dass es geschehen ist. Es ist geschehen. Masada ist geschehen. Grausam. Aber wer hatte die Hoffnung darüber hinaus? Wer hat heute die Hoffnung von uns darüber hinaus? Komme, was da wolle. Die Wahrheit, Jesus Christus, ist nicht tot zu kriegen. Deswegen mache ich mir keine Gedanken, keine Sorgen über die Politik. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Sorry. Es können weitere Diktatoren kommen, Verrückte kommen. Lass uns aufstehen gegen sie hoffentlich, aber zusammenfassend schreibt die Frau aus dem Artikel: Meiner Meinung nach ist das mehr als bloße Inspiration, das, was sie gesagt hat, was die Juden zum Überleben bewegt hat. Tut es den Juden gleich? Ich würde sagen, tut es Jesus gleich. Stellt mehr als zuvor Gott in das Zentrum eures Wirkens. Gründet autonome Gemeinschaften von Freiwilligen, geistige, geistliche und materielle Werte, Wohlstands- und Freiheitsschmieden. Bildet eure Kinder auf dieser Basis zu freien, geistig und gerüsteten und widerstandsfähigen ganzen Menschen heran und schützt sie vor der Bildung, wie sie in den heutigen Schulen erhalten. Ich könnte viel dazu sagen, mache ich nicht, weil ich es intern weiß. Versuchen wir auch andere für die Idee eines autonomen, freien und in persönlicher Verantwortung gelebten Lebens vor Gott zu begeistern. Haben wir einen Auftrag als Gemeinde? Ja, bejahen wir es nur oder tun wir es auch? Wollen wir unsere Kinder ausbilden zu selbstdenkenden, kritisch denkenden Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, wo wir aushalten, dass sie uns kritische Fragen stellen und wir sagen, ich kann dir nicht alles beantworten, aber ich weiß, wo die Wahrheit steht. Ja, was braucht es denn bitte schön, um so einen Kindergarten zu gründen? Jetzt guckt er mich alle an, ob die Frage so außerirdisch wäre. Ja, was braucht es denn? Jetzt mal ganz praktisch. Leute und ein Gebäude. Leute und ein Gebäude, der praktische, ganz einfach. Hygienekonzept, Datenschutzkonzept. Ja. Von dem lasse ich mich nicht aufhalten. Ich komme zum Schluss. Wenn es stimmt, dass wir einen Auftrag als Gemeinde haben, ich spreche jetzt nicht nur von unserer Gemeinde, aber ich spreche auch von unserer Gemeinde, dann finde ich, können wir nicht einfach jetzt so weitermachen wie sonst. Dann können wir nicht einfach sagen, schöne Predigt war's oder langweilige Predigt war's. Nö, stimme ich nicht zu. Dürft ihr alles, ich habe gar kein Problem damit. Aber lasst uns mal Gott fragen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ich gebe euch einen Auftrag. Können wir einfach so sagen, Gott interessiert mich nicht. Vielleicht ist nicht jeder berufen, in die Mission zu gehen. Vielleicht ist nicht jeder berufen, weiß ich was zu machen, einen Kindergarten zu gründen. Aber wir alle haben einen Auftrag. Und deswegen schlage ich folgende Möglichkeiten vor, wie wir, wenn das stimmt, was ich versucht habe zu predigen, folgende Reaktionen wären möglich. Manchmal braucht man eine Offenbarung. Und wenn Gott diese Worte heute nützt, um uns eine Offenbarung zu geben, dann müsste man eigentlich Buße drüber tun. Weil wir, als wir, alter Leib Christi, hier manches versäumt haben. Wir können darum beten, dass Gott uns einen neuen Hunger schenkt nach seinem Wort und nach der Suche nach Wahrheit. Und ich glaube, dass Gott mir diesen Hunger geschenkt hat. Einen Hunger nach Wahrheit. Weil Wahrheit Gott ist. Und wenn ich die Wahrheit finde, finde ich letztendlich Gott. Wir können uns trennen von jeder Rechthaberei und für ein Herz bieten, das belehrbar ist. Das macht uns Christen manchmal so abstoßend, weil wir die Wahrheit verkündigen mit einem Anflug von Überheblichkeit und Absolutismus. Das ist nicht damit gemeint. Wahrheit ist Geist und keine Erkenntnis. Lasst uns trennen von jeder Rechthaberei. Das wäre eine eigene Predigt. Und um ein belehrbares Herz bitten. Lasst uns den Auftrag neu ernst nehmen und glauben, dass jeder von uns zum Priesterdienst berufen ist. Würde jeder Ja sagen, der hier ist. Das war eine der Errungenschaften Luthers, das Priestertum aller Gläubigen. Ja, aber Priester haben nicht nur die Aufgabe, Opfer zu bringen. Das waren unter anderem auch die Gelehrten. Ich zitiere nochmals. Nein, sagte Paulus, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Und was jetzt kommt, habe ich hinzugeschrieben. Egal welchen Bildungsabschluss wir haben, der Geist der Wahrheit lebt in uns. Und somit haben wir die Autorität, dadurch auch zu lehren. Du brauchst kein ausgebildeter Lehrer sein. Du brauchst nicht einmal einen Gymnasialabschluss haben. Du brauchst nicht einmal einen Hauptschulabschluss haben. Wenn du lesen und schreiben kannst, kannst du die Bibel lesen. Und dann kommt der Geist der Wahrheit auf dich. Und du kannst Erkenntnisse haben, die die Philosophen dieser Welt als dumm dastehen lässt. Ja, es ist doch so. Das, genau das meinte Paulus. Er hat solche, Entschuldigung, dumme Leute wie uns berufen. Es sind doch nicht viele, sagt Paulus, die klug sind unter euch. Und warum laufen wir immer den Klugen hinterher? Warum glauben wir nicht, dass der Geist der Wahrheit in uns ist? Steht bitte auf, egal welchen Bildungsabschluss. Lasst uns beten und Gott suchen, ob wir als Gemeinde einen aktiven Teil dieser dritten Revolution haben. Das könnt ihr in Klammern setzen. Weil das möchte ich niemand. Ja. Ich sehe einen Teil meiner für mich. Ich möchte Teil dieser Revolution sein. Ich will ein Revolutionär sein. Und ich bin manchmal zu feige, weil ich nicht weiß, in welcher Situation das richtige Wort zu sagen. Aber ich glaube, ich bin vorbereitet, hoffentlich, indem ich die Wahrheit mehr liebe als die Lüge. Und ich schließe mit dem letzten Zitat heute. Das habe ich nicht hier stehen. Heute gibt es Universitäten, die die Finsternis mehr lieben als das Licht. Revolutionäre, die sich entscheiden, der Finsternis entgegenzutreten, müssen sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Sie sollten der Verheißung glauben, dass die Finsternis das Licht nicht auslöschen wird. Amen. Mehr Informationen könnt ihr da haben oder auf mich zukommen. Aber lasst uns einfach nochmals jetzt ins Gebet gehen. Ich übergebe Markus. Jesus, ich danke dir, dass du real bist, dass du die Wahrheit bist. Und bitte ich, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass es nicht ein Verstandesding in unserem Kopf ist, sondern dass wir neu begeistert sind über die Wahrheiten, die du uns in Jesus offenbart hast, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Geist die Wahrheit ist. Jesus, ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen.